Normalerweise, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, dann blicke ich auf die Holzlamellen in unserem Studio im Funkhaus in Köln. Heute blicke ich auf die Spree. Wir sind nämlich in Berlin. Der Nachredaktionsschluss kommt heute von der Republika, dem großen Treffen hier für Digitalthemen und Netzpolitik. Und das Motto dieses Jahr bei der Republika, das lautet Cash. Es geht also um Geld. Und darum soll es heute auch bei uns im Podcast gehen, um Geld. Heute ohne eine Hörerin oder einen Hörer ausnahmsweise, aber mit zwei Gästen, die jeweils eine interessante Idee mitgebracht haben, wie sich der Journalismus der Zukunft finanzieren lässt. Mein Name ist Annika Schneider.
Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ich war vor ein paar Wochen im Ahrtal, da wo die Flutkatastrophe sich vor 2 Jahren ereignet hat. Bei einer Veranstaltung, da ging es um ganz viele Ideen, wie Journalistinnen und Journalisten gut über Klima, die Klimakrise und auch mögliche Lösungen berichten können, wie ihre Recherchen auch dazu beitragen können, Lösungen zu finden. Aber am Ende ging es immer um Ressourcen. Also um die Zeit, die Redaktionen haben, die Manpower und Womanpower, die sie haben. Personal und Geld sind einfach sehr knapp in vielen Redaktionen. Und das hören wir immer wieder. Der Werbemarkt schwächelt, die Auflagen sinken. Und deswegen wollen wir heute nicht darüber reden, nicht jammern, sondern über Lösungen reden, wie wir vielleicht den Journalismus in Zukunft finanzieren können. Und dazu habe ich einmal eingeladen Lukas Erbrich, Medienökonom an der TU Dortmund, und Jonathan Sachse, der vor 9 Jahren das Recherchezentrum Korrektiv gegründet hat, das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Hallo ihr beiden.
Hallo, freut mich sehr.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie viel Geld gebt ihr im Monat für Journalismus aus oder für Medien?
Weißt du schon eine Antwort? Ich muss kurz rechnen.
Ja, ich kenne den Preis tatsächlich nicht genau, weil ich gestehen muss, dass ich das Handelsblatt im Abo habe. Aber ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie hoch der Preis ist. Das ist der Preis eines Jahresabos.
Und das ist ein Digitalabo.
Genau, das ist ein Digitalabo, wo ein E-Paper mit dabei ist und die Plusinhalte des Handelsblatts.
Und du, Jonathan?
Ich gebe gefühlt zwischen 40 und 50 Euro als Abo pro Monat aus. Und dann kommen noch so spontane Käufe dazu. Und das ist so eine Mischung aus so journalistische Einrichtungen von Netzwerk Recherche, DJV. Es gibt auch so internationale Investigative-Netzwerke, die ich unterstütze. Und dann gibt es so Formate, konkrete Medien wie Übermedien. Das Medium, das unterstütze ich als Fördermitglied. New York Times, wobei das kostet ja nur 1 Euro pro Monat in Deutschland.
Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Können wir vielleicht gleich noch auch noch drüber reden. Das ist ein interessantes Beispiel. Und den Tagesspiegel, da zahle ich auch quasi an mein Lokalmedium Berlin Geld.
Ja, ich habe bei mir auch mal gerechnet. Ich glaube, ich bin nicht so repräsentativ als Journalistin. Ich habe schon allein 2 überregionale Tageszeitungen im Print abonniert. Was ich auch interessant finde, ihr habt jetzt nicht genannt den Rundfunkbeitrag, den wir auch alle zahlen. Auch das ist ja Geld. Stimmt. Für Medien. Was ich interessant fand, ich habe mich so ein bisschen hier umgehört auf der Republika. Es wird wenig gezahlt für Journalismus von vielen, aber so Netflix-Abo oder so oder vielleicht auch noch ein anderer Streamingdienst und Spotify, da geht ohne nachzudenken viel Geld raus. Also das war so das, wo Leute, ach ja, stimmt, da gebe ich im Monat ja eigentlich auch ganz schön viel für aus. Und da sind wir schon eigentlich bei dem, was du untersuchst, Lukas. Du hast dich mit etwas beschäftigt, das man jetzt mal so unter das Schlagwort Spotify für Journalismus stellen könnte. Also einen Abo-Preis pro Monat und dafür sehr viele journalistische Inhalte. Erklär mal, was ist das?
Grundsätzlich nochmal zu dem Rundfunkbeitrag einmal, weil ich das total spannend fand. Wenn ich darüber spreche, in welchem Bereich ich forsche, das heißt im Bereich der journalistischen Plattform, dann spielt das auch immer wieder eine Rolle, dass die Leute sagen, ich zahle doch schon den Rundfunkbeitrag, ich zahle doch für Amazon Prime, für Netflix und so weiter. Warum eigentlich noch ein weiteres Abo? Das so als Vorrede. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit journalistischen Plattformen anbieterübergreifende Angebote meinen, die abonnementbasiert sind. Das heißt, ich kann für einen bestimmten Flatrate-Preis pro Monat sozusagen relativ viele Inhalte abonnieren. Das Ganze kann zentral sein, das wäre dieses Spotify für Journalismus, und wir stören uns immer so ein bisschen an Spotify für Journalismus, weil Spotify ja so ein externes drittes Unternehmen ist, das relativ viel der Umsätze wegnimmt, das sozusagen seine eigenen Algorithmen hat, die wir nicht so richtig verstehen. Also ein grundsätzliches Plattformproblem, das wir nicht nur bei Spotify haben, sondern vielleicht auch bei Meta, bei TikTok und so weiter, das würden wir natürlich anders wollen. Aber Spotify für Journalismus als Marketingbegriff ist erstmal ganz gut geeignet, um zu sagen, dass sozusagen es diese anbieterübergreifenden Angebote gibt, wo möglichst viele Inhalte drauf sind. Und das Ganze kann aber auch dezentral sein. Das heißt, die Marken bleiben in den Umfeldern der Verlage drin und nur die Bezahlung oder der Login würde zentral gesteuert werden.
Das heißt, ist ganz wichtig zu sagen. Ich habe so einen Benutzernamen und dann, egal ob ich jetzt bei Zeit Online bin oder Spiegel Online oder bei der FAZ, ich kann das immer benutzen und wenn ich auch zahle im Monat, kann ich auf alle Artikel zugreifen.
Genau, das ist es. Also, dass ich für mehrere Angebote einen entsprechenden Preis zahle, der hoffentlich auch dann umsatzrelevant ist oder beziehungsweise dann auch Gewinne erwirtschaften lässt. Aber was wir in dieser Studie, über die wir sprechen wollen, gezeigt haben, ist, dass diese Bündelung von digital-journalistischen Inhalten Sinn ergibt. Und es kann auch eine Bündelung sein, die dann dezentral verläuft. Das heißt, wie bei so einem VPN-Client. Also ich muss mich einfach einmal einloggen und kann dann Inhalte von 3, 4, 5, 6 Verlagen oder noch mehr lesen.
Was das jetzt für die Verlage bedeutet, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Aber jetzt nochmal von der Nutzerseite. Ihr habt ja ziemlich viele Leute dazu befragt, wie sie dazu stehen würden und habt auch rausgefunden, was so ein Preis wäre, den Leute zahlen würden. Wie genau habt ihr das gemacht und was war das Ergebnis?
Wir haben 3 relativ umfangreiche Methoden benutzt, die Zahlungsbereitschaft für Journalismus messen sollten. Und im ersten Teil haben wir das getan in einem Quasi-Experiment. Das heißt, die Menschen haben unterschiedliche Preise erstens selbst wählen können, zu denen sie entsprechende Güter kaufen würden. Und in einem zweiten Schritt haben wir sie dann gefragt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass sie dieses Produkt, übrigens auch ein Einzelprodukt, also wir haben genauso gefragt, wie es mit regionalen Produkten aussieht, regionalen Einzelprodukten, also das klassische Abo der Rohnachrichten zum Beispiel. Ich komme aus Dortmund, deswegen liegt das jetzt nah. Und dann im Vergleich dazu, wie wäre es, wenn man so ein regionales Bündel hätte? Das war sozusagen der erste Teil der Befragung. Diese 2 Methoden sind ganz gute Methoden, die das relativ validiert machen, diese Zahlungsbereitschaft messen.
Und 8.000 Leute habt ihr befragt, ne?
8.000 Leute, genau. Und im zweiten Schritt haben wir dann eine Choice-Based Conjoint-Analyse gemacht. Das hat den Vorteil, dass man Märkte quasi simulieren kann. Das bedeutet, was würde eigentlich passieren im Markt, wenn so eine Plattform hinzukäme?
Das bringt uns auch direkt zu der nächsten Frage, die sich auch logisch anschließt. Ich meine, diese Idee, die hören wir ja jetzt nicht zum ersten Mal, die gibt es schon ganz lange. Warum gibt es das noch nicht?
Also das wichtigste Argument ist, dass die Verlage darin kein ausreichendes wirtschaftliches Potenzial sehen. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum die LFM NRW sozusagen diese Studie bei uns in Auftrag gegeben hat. Was für mich ehrlich gesagt auch super spannend ist, das überhaupt mal zu untersuchen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man sich sehr große Sorgen um die Umsatzverteilung macht. Man macht sich große Sorgen um die Markenumfelder. Also wie sieht das eigentlich mit der Marke aus, wenn die Marke aus meinem Kosmos herausgerissen wird und in so eine zentrale Umgebung gepackt wird? Das haben wir so ein bisschen versucht, dem entgegenzutreten, indem wir auch diese dezentralen Lösungen abgefragt haben. Aber grundsätzlich sind das wichtige Themen, Umsatzverteilung, Marke, wie sollen die Algorithmen aussehen?
Weil du hast jetzt gerade angedeutet, dass die Verlage dem Modell irgendwie noch kritisch gegenüberstehen. Wie weit sind die denn selber schon vorher in die Tiefe gegangen und haben wirklich eine Analyse, so wie du es jetzt quasi wissenschaftlich fundiert machst, selber umgesetzt? Oder gab es grundsätzlich von vornherein eine Skepsis, dass sie gar nicht so weit gegangen sind?
Ich glaube, es gibt grundsätzlich eine große Skepsis gegenüber diesen Modellen, weil es Spotify für Journalismus genannt wird. Also man hat da vor einigen Jahren sozusagen diesen Begriff eingeführt und dadurch schafft man bei ganz vielen Menschen erstmal eine gewisse Ablehnung. Das ist, glaube ich, das Grundproblem gewesen, also das Framing.
Weil man sofort denkt, die Künstler kriegen ja auch nur so Centbeträge, ja, wenn ihre Songs gespielt werden.
Genau, das ist ein total wichtiger Punkt und ein Problem. Ich wäre heute Morgen auch wieder darüber diskutiert, da hatte ich auch einer von der DPA darüber gesprochen und die sagte auch, also hat er noch direkt erklärt, okay, Spotify für Journalismus, da ergeben sich natürlich erstmal auch krasse Probleme, ne? Wenn das jetzt genauso ausgestaltet wird. Auch in der Umsetzung ergeben sich Probleme. Das heißt, wie wird das Ganze jetzt algorithmisiert? Wie wird empfohlen? Brauchen wir überhaupt Algorithmen? Wie groß sollen die Bündel sein? Das sind natürlich einige schwierige Fragen drin, aber es ist eine Grundskepsis da und auch eine Grundablehnung. Und wir sehen jetzt heute Nachmittag auf dem Panel, wo Voyager dabei ist, wo Informed dabei ist. Bei Informed scheint es ja zu funktionieren. Da sind ja wahnsinnig große Verlage drauf. Und die sind nur leider ausländisch.
Weih uns da ein. Informed habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
Okay, bei Informed, das ist so eine Spotify für Journalismus ähnliche Lösung, wo vor allem große internationale Verlage drauf sind. Zum Beispiel die New York Times oder die Financial Times. Und dort wird dann entsprechend von Informed kuratiert, welche Artikel da drauf kommen. Ich glaube tatsächlich auch, dass solche Spotify für Journalismus Lösungen, jetzt nicht selbst so, dass die quasi eher so ergänzend erstmal kommen werden. Also es wird jetzt nicht so dieses große Spotify für Journalismus kommen, was dann alle Print-Produkte kannibalisiert.
Die Studie, die du jetzt mehrfach angesprochen hast, die heißt Co-Petition is King. Da geht es um kooperative Journalismusplattformen, in Auftrag gegeben von der Landesanstalt für Medien NRW und Anfang des Jahres erschienen. Das jetzt mal kurz zur Transparenz. Und was man vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen kann, es kam raus, dass man damit viel mehr Menschen erreichen kann und dass auch der Umsatz stabil bleiben würde oder vielleicht sogar ein bisschen sich steigern würde, den Medien damit machen.
Genau, es ist vor allem ein Reichweiteneffekt, den wir hier gemessen haben. Und es ist grundsätzlich ein Effekt von Bündelung zu erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt Vergleiche im Markt mache oder wenn ich Produkte untereinander vergleiche, dann sind die Bündelprodukte immer mit einem höheren Umsatz verbunden als die Einzelprodukte. Das ist auch im Sinne der Theorie so, aber wurde bisher noch nicht untersucht. Und das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dieser Markterweiterungseffekt, der sehr, sehr relevant ist und der ehrlich gesagt auch vielleicht, was eine gewisse Gemeinnützigkeit angeht, dann auch spannend ist, weil wir eine gleichmäßige Markterweiterung haben. Das heißt, Menschen, die geringes politisches Interesse haben, die eine wenig Medienvertrauen haben, zumindest haben sie das bei uns in den Fragebögen so eingetragen, oder die vielleicht eine geringe formale Bildung haben oder vor allem junge Leute, würden, und in dem Fall ist es wirklich eine Spotify für Journalismus-Lösung, würden dadurch sozusagen mehr Journalismus abonnieren.
Das bringt mich zu dir, Jonathan, denn wir haben ja jetzt schon gehört, dass Leute, ich will jetzt nicht sagen, gut auf ihr Geld schauen bei Journalismus, aber es gibt zumindest eine Grenze, was die Zahlungsbereitschaft angeht. Und ihr finanziert euch unter anderem, ist ja nur eine von euren Säulen bei Korrektiv, durch Spenden. Wer spendet denn für Journalismus?
Das tun mittlerweile ziemlich viele Menschen. Also du hast ja vorhin gesagt, seit 9 Jahren gibt es jetzt Korrektiv, wir gehen jetzt ins 10. Jahr und freuen uns bald auf die große Jubiläumsfeier. Und seit Anfang an gehört das Korrektiv dazu, dass Menschen für diesen Journalismus zahlen, den wir machen. Im Jahr 2021, da kann ich noch so die offiziellen Geschäftszahlen nennen, sind das so 1,5 Millionen Euro, die durch Einzelbeträge von Privatpersonen zusammenkommen. Und dann gibt es quasi nochmal so 2 Millionen obendrauf, die über Stiftungen und auch private Unternehmen zusätzlich als Spenden reinkommen. Können wir vielleicht gleich mal aufschlüsseln, warum das so unterschiedlich ist und das auch wichtig ist für Gemeinnützigkeit. Aber die Antwort ist erstmal, sind viele Menschen bereit dazu, regelmäßig zu zahlen und nicht nach einem Monat plötzlich aufzuhören. Und wir sind nicht das einzige Beispiel. Weltweit sowieso gibt es ganz viele Beispiele. In den USA ganz viele große Vorbilder, die wir uns auch immer gern anschauen. Aber auch in Deutschland gibt es mehrere Einrichtungen, die mittlerweile als Medium gemeinnützig sind, besonders im Lokaljournalismus gibt es ganz aktuell spannende Entwicklungen. Ich droppe jetzt nur mal als einen Namen, so das jüngste Baby in dem Bereich ist Carla aus Konstanz, wie sie selber, glaube ich, ausgesprochen sagen würden.
Das weiß ich auch nicht.
Genau, die haben zuletzt in einem Crowdfunding-Start ungefähr 100.000 Euro gesammelt für eine Stadt mit rund 80.000 Einwohnern, damit man so eine Relationsgröße hat, auch wirklich ein großer Erfolg. Und so gibt es immer mehr Beispiele, wo Menschen wirklich sagen, ich mache kein klassisches Abo, wie ich sonst vielleicht gewohnt bin von früher, sondern ich bin bereit dafür, weil sie das unterstützen wollen, regelmäßig Geld zu spenden.
Korrektiv macht ja ganz viel und auch ganz viele verschiedene Projekte. Vielleicht mal jetzt ganz kurz für die, die von euch jetzt zum ersten Mal hören. Was kriegt man denn, wenn man da spendet? Was für Journalismus macht ihr?
Ja, das Korrektiv ist mittlerweile tatsächlich ein Universum mit ganz vielen Abbiegungen. Es ist gar nicht so einfach, das mittlerweile herunterzubrechen. Aber der Kern unserer Arbeit ist erstmal, dass wir investigativen Journalismus betreiben und auf der anderen Seite einen grundsätzlichen Auftrag sehen, dass wir ja die Demokratie mit Journalismus stärken wollen und, sage ich mal, verwandten Disziplinen. Dazu gehört zum Beispiel Medienkompetenz, dazu gehört neben investigativer Recherche auch Fact-Checking. Es gehört Fortbildungsarbeit auch in der journalistischen Szene. Also wir wollen nicht auf der einen Seite Bürgerinnenkompetenzen vermitteln, aber auch in unserer großen, in Deutschland schätzungsweise 20.000 Menschen Journalismus-Bubble, den Journalismus stärken. Und so haben wir ganz unterschiedliche Teilprojekte neben dieser Kernredaktion, die man vielleicht am ehesten von Korrektiv kennt, wo wir das machen. Und vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin selber jetzt seit 3 Jahren für einen Spezialbereich zuständig, Korrektiv Lokal heißt der. Dort haben wir ein Netzwerk gegründet, um Lokaljournalisten speziell in Deutschland zu unterstützen und zu stärken. Das ist quasi so eine Abbiegung von 9 bis 10 Abbiegungen, die es bei uns, glaube ich, so auf Projektebene mittlerweile gibt.
Ich habe nochmal eine Frage dazu. Du hast ja gerade von investigativen Journalismus gesprochen. Wie würdest du denn den investigativen Journalismus in Deutschland insgesamt in seiner Positionierung sehen? Denkst du, da gibt es Nachholbedarf, beziehungsweise also brauchen wir da mehr von? Deswegen macht ihr das wahrscheinlich, oder?
Ja, ich sehe auf jeden Fall viele Bereiche, wo es Nachholbedarf gibt. Vor allen Dingen, weil es immer mehr Medienkonzentrationen gibt, was sich besonders im Lokalen zeigt. Und investigativ ist vielleicht manchmal zu hoher Begriff. Also jeder definiert das ja auch ein bisschen unterschiedlich. Deswegen würde ich jetzt erstmal das vielleicht die Formulierung mal ein bisschen anpassen und sagen, rechercheorientierter Journalismus oder so. Das klingt dann nicht so nach, wir müssen die nächsten Snowden-Leaks enthüllen. Und besonders im Lokalbereich gibt es auf jeden Fall sehr viele Lücken, wo viel zu wenig Zeit und auch Reporterinnen vor Ort sind, um recherchieren zu können. Und das kann man jetzt ein bisschen übertragen auf so ein paar andere Themenschwerpunkte. Also ich sehe da quasi eine Abwärtsbewegung und gemeinnütziger Journalismus kann quasi einen Gegentrend bewirken. So jedenfalls meine Theorie.
Ja, wir reden ja über Lösungen heute und jetzt ist das Wort Gemeinnützigkeit schon mehrfach gefallen, weil darum geht's und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil das, was Korrektiv macht, könnten vielleicht noch viel mehr machen, wenn es gemeinnützigen Journalismus in dem Sinne gäbe, dass Journalismus als Sinn und Zweck für Gemeinnützigkeit anerkannt wird. Das ist doch noch nicht so, aber ihr macht's trotzdem. Erklär mal.
Genau, das muss man am Anfang einmal tatsächlich erklären. Also es gibt eine Initiative, Forum Gemeinnütziger Journalismus heißt die, die setzt sich jetzt schon länger dafür ein, dass Journalismus rechtssicher gemeinnützig wird, so muss man es glaube ich formulieren. Und dahinter steckt eine Gesetzgebung, die nennt sich Abgabenordnung. Darin sind quasi so unterschiedliche Branchen und Themengebiete definiert, die gemeinnützig sein können. Darüber können dann zum Beispiel Einrichtungen, die Modelleisenbahnen vertreiben, gemeinnützig tätig sein. Aber das Problem aus unserer Sicht ist, dass Journalismus als Begriff in der Abgabenordnung nicht auftaucht. Das heißt, alle Einrichtungen, die jetzt gemeinnützig werden, die werden das eher über verwandte Disziplinen, sage ich mal. Also bei uns sind das dann so vielleicht so Sachen wie Bildung, Kulturbereiche, in denen wir gemeinnützig offensichtlich tätig sind. Das Problem ist aber dahinter, dass die, die es jetzt machen oder überlegen zu tun, einfach nicht rechtssicher unterwegs sind und davon abhängig sind, dass das Finanzamt vor Ort in der Region, in der man es gründen möchte, dann also die Beamtin konkret darüber entscheidet, ja, das passt zur Gemeinnützigkeit oder nicht. Und das kann sie halt unterschiedlich, und wir kennen auch viele Beispiele in unterschiedlichen Orten in Deutschland, wo das unterschiedlich entschieden wird, obwohl es die gleiche Sachlage ist. Der Entscheidungsprozess ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man auch so eine Rechtsunsicherheit mit sich trägt, ob irgendwann mal wieder anders entschieden wird, weil dann doch gesagt wird, das war nicht richtig die Entscheidung, weil Journalismus halt nicht drinsteht. Genau, und das ist jetzt gerade der lobbyistische Kampf, würde ich so sagen. Da können wir auch ganz transparent sein, da haben wir ein klares Interesse, dass wir wollen, dass es mehr gemeinnützige journalistische Organisationen in Deutschland gibt. Und das Schöne ist, dass im Koalitionsvertrag das zum ersten Mal drinsteht als ein Ziel. Natürlich mit dem offenen Ende, ob es realisiert wird, wie bei vielen Sachen, die dort drinstehen. Aber es ist jetzt so konkret wie noch nie, dass Gemeinnützigkeit rechtssicher verankert wird. Und unsere These ist, wenn das passiert, dann kann tatsächlich auch eine neue Gründungswelle im Journalismus starten, die so als dritte Säule im Mediensystem sich etablieren könnte.
Mach nochmal kurz ganz konkret, was sich dann ändern würde. Also es könnten Leute spenden, aber ihr könntet auch besser Geld von Stiftungen zum Beispiel kriegen, oder?
Genau, das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Also es gibt in Deutschland rund 23.000 Stiftungen und nur ganz, ganz wenige fördern Journalismus. Die machen das ganz toll, aber die Namen, wenn man einmal so in der Bubble unterwegs ist, die lernt man dann auch relativ schnell. Und das Problem für Stiftungen ist, dass viele einfach per Satzung auch nur Gemeinnützigkeit fördern können. Die brauchen also auch eine Rechtssicherheit. Und das andere Thema ist, dass insgesamt die Spenderin, die Privatperson, die am Ende das Geld geben, dass die natürlich auch nochmal eine andere Motivation vielleicht haben, wenn sie die Spende von der Steuer absetzen können. Und man das Thema insgesamt nur verkaufen kann. Es gibt ja viele community-zentrierte, neu gegründete Medien auch, so in den letzten 10 Jahren besonders, die nicht alle gemeinnützig sind. Das ist auch immer nicht sofort zu erkennen. Ne? Also Krautreporter zum Beispiel als positives Beispiel, was sich auch etabliert hat, ist ja ungefähr zu Korrektiv 1-2 Monate vor uns gestartet. Ich kann nicht konkret in den Alltag reinschauen, aber sie gibt es noch und das scheint ja stabil zu sein nach 10 Jahren. Die sind zum Beispiel nicht gemeinnützig, aber community-zentriert. Und so gibt es noch ein paar andere Beispiele.
Ihr beschreibt ja jetzt beide Ideen, wie Journalismus in 5 oder 10 Jahren vielleicht auch ganz anders aussehen könnte, vom System her und von der Frage, wo das Geld dafür herkommt. Wie erlebt ihr denn den Medienmarkt? Wie veränderbar ist das denn, wenn wir jetzt wirklich auf das Geld gucken? Gibt es da so Entwicklungen, die man sieht? Passiert da auch viel oder geht es sehr langsam?
Also grundsätzlich jetzt, was den Medienmarkt angeht, ist es in unseren Untersuchungen so gewesen, dass wir erstmal ein relativ hohes, unausgeschöpftes Potenzial im Medienmarkt sehen, also für zusätzliche Abonnements, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass sozusagen so Modelle wie ihr, das ist ja eine andere Form des Geldausgebens, das wäre da genauso mit drin. Das heißt, dieser Gap zwischen denen, die aktuell abonniert haben und diesen potenziell 13-14%, die da zahlungsbereit sind für digital-journalistische Inhalte, das würde sozusagen auf unterschiedliche Finanzierungsmodelle oder Preismodelle zutreffen.
Moment, wieso zahlen die denn noch nicht? Also wenn ich es richtig verstehe, eure Untersuchungen zeigen, so und so viel Prozent der Menschen würden gerne zahlen, aber sie tun es noch nicht. Warum?
Da gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gründe für. Ich glaube sozusagen das Thema Inflation, also Preisentwicklung, ist ein sehr, sehr relevantes, weil es viele Menschen gibt, für die das ein weiteres Abo wirklich, das wäre schwierig, sich das noch zu leisten. Aber grundsätzlich können wir wahrscheinlich als Verlag auch die Menschen noch besser ansprechen. Und wahrscheinlich, das wäre jetzt meine These, sind so gebündelte Angebote, um nochmal auf die Studie zurückzukommen, bislang zu wenig im Markt. Das heißt, wenn es die mehr geben würde und dadurch die Präferenzen der Leute besser angesprochen werden würden, dann könnte wahrscheinlich auch wieder eine höhere Zahlungsbereitschaft erreicht werden und auch noch eine höhere Abonnementsituation.
Ich würde noch als Argument bringen, dass besonders im Lokaljournalismus die Wahrnehmung der Menschen ja oft ist, die Qualität meiner Zeitung wird immer schlechter. Ich kriege immer weniger richtig lokale Inhalte. Das wirkt alles vielleicht, also ich will nicht so pauschal, Lokaljournalismus ist ja jetzt mein Kernbereich und ich habe mit vielen Lokalreporterinnen zu tun. Deswegen bitte immer differenziert meine Äußerungen betrachten. Ich bin auf der Seite der Lokaljournalisten. Das hat oft was mit Verlagen zu tun. Aber sozusagen aus Konsumentensicht ist es, glaube ich, oft so, dass die, gerade wenn die lange Zeit ein Abo haben, das Gefühl haben, meine Zeitung ist schlechter geworden. Das geht, glaube ich, schon in vielen Regionen so. Und was, glaube ich, eine totale Chance ist, egal ob es jetzt gemeinnützig ist oder andere, sage ich mal, community-zentrierte neue Medien, ist, dass die sich dieses Vertrauen leichter wieder zurückholen können als die klassischen Medien, die da einen längeren Weg gehen müssen. Weil die sind von vornherein viel näher an den Menschen dran, allein durch die Finanzierung, sonst würden sie sich gar nicht gründen können. Sie müssen von Anfang an die Menschen überzeugen. Und aus meiner Sicht sind die neu gegründeten Medien in der Tendenz auch innovativer als so die alten Formate, dialogorientierter. Und dadurch kommen ganz interessante Konstrukte zusammen. Ich habe so ein ganz aktuelles Beispiel aus den USA gesehen, wo es ja wirklich viele Non-Profit-Beispiele gibt. Hat auch damit zu tun, dass die Stiftungsförderlandschaft da nochmal anders ist. Aber da gibt es das seit einem Jahr den Baltimore-Banner. Also die sind auch lokal Non-Profit. Und die haben nach einem Jahr mehr als 70.000 Zahlen Abonnenten gewonnen. Und das finde ich total interessant, weil im Vergleich der alte Player vor Ort, die Baltimore Sun, hat 80.000 Abonnenten. Das kann man nicht ganz eins zu eins umrechnen, weil die Zahlen irgendwie unterschiedlich viel und so, ist mir klar. Aber das zeigt so einen Trend, der gerade möglich ist. Und ich finde, das erleben wir an ein paar Stellen auch jetzt schon in Deutschland lokalen. Also wir haben über Carla vorhin schon geredet. Dort gibt es nur den Südkurier. Vorher war es Monopolist, jetzt gibt es Carla. Und ich bin mal gespannt, wie wir das in 3-4 Jahren betrachten, ob Carla am Südkurier vielleicht sogar vorbeigezogen ist.
Ja, oder auch so interessante Angebote wie Rums in Münster. Das finde ich auch total super, die dann irgendwie thematisch auch ganz anders unterwegs sind als die herkömmlichen Zeitungen aus der Region. Was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, was ich total wichtig finde, vielleicht ein bisschen losgelöst von der Studie, aber ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen darüber, dass die Verlage durch diese Abonnementstruktur beziehungsweise durch die veränderten Bedingungen online, das heißt auch so ein Thema wie Free Mentality, also ich bekomme die Informationen wahrscheinlich irgendwo anders, vielleicht kostenlos, dass wir dadurch so Tendenzen oder Anreize haben, dass man Inhalte vor allem auf besonders zahlungskräftige Zielgruppen ausrichtet. Und deswegen sind solche Sachen, wie ihr die macht bei Korrektiv, so wichtig, weil sie dieser Tendenz begegnen. Und wenn ich jetzt wieder in die Studie zurückgehe, dann sehen wir zumindest, dass so gebündelte Angebote wie Spotify für Journalismus dem so ein bisschen entgegentreten könnten. Also dieser Tendenz oder diesem Anreiz, dass ich meine Inhalte vor allem auf Menschen zurichte, die relativ wohlhabend sind.
Das ist ein total wichtiger Punkt, weil uns das ja ganz viel auch beschäftigt im Journalismus. Wie erreichen wir Leute, die sich vielleicht von uns auch abwenden oder auch ja, sich nicht mehr abgeholt, ist immer so ein ganz doofes Wort, aber die uns einfach nicht mehr konsumieren oder sich nicht angesprochen fühlen. Und das fand ich in deiner Studie tatsächlich interessant, weil es ja darum geht, dass ihr zeigen könnt, dass gewisse Zielgruppen besser erreicht werden können. Ne? Und andererseits ist es bei euch, bei eurem Community-Journalismus ja auch die Frage, die im Raum steht, ist das dann nur für die, die sich das leisten können? Ne?
Würde ich mit Nein beantworten, weil Korrektiv ist ja das Beispiel, du musst dafür ja nicht zahlen. Ne? Also wir haben uns auch bewusst, gibt es ja unterschiedliche Modelle auf dem gemeinnützigen Sektor. Carla zum Beispiel hat eine Paywall. Wir haben gesagt, das machen wir nicht und so ist der Journalismus für jeden erreichbar. Ich glaube, man kann bei uns eher die Diskussion führen, wie in jeder Redaktion, ist unsere Redaktion divers genug besetzt? Wie sieht es bei Themenauswahl aus? Ne? Also die ganzen Sachen, erkennen wir sozusagen die Bedürfnisse der Gesellschaft? Und wenn wir sozusagen besonders auf die Mächtigen schauen, gut genug. Und das ist auch eine laufende Debatte bei uns in der Redaktion. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen anderes Thema. Und sonst würde ich sagen, der Zugang ist ja komplett offen bei uns. Wir stehen aber auch vor der Herausforderung, dass wir schon die Leute in unterschiedlichen Kanälen erreichen müssen und nicht einfach nur sagen können, alles immer über Newsletter oder auf der Webseite und über Twitter und Instagram, dann haben wir irgendwie schon die Menschen erreicht, die es vielleicht besonders betrifft. Also wir denken viel darüber nach, wie wir internationaler werden können, wie wir mehr Sachen einfacher Sprache machen können. und auch ganz neue Formate ausprobieren können. Aber das sind so Formate, die muss jede Redaktion gerade auf dem Schirm haben, sonst wird es sehr schwierig.
Wobei wir dafür ja eben Ressourcen auch brauchen. Da sind wir ja wieder beim Thema. Ne?
Total. Aber vielleicht von dem Gedanken nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch erforscht habt, quasi so eine Abbiegung ist denn, also das, was du sozusagen definierst unter so eine zentrale Plattform, die das anbietet, denkt ihr da noch so ganz klassischen Artikeln? Weil das frage ich mich so ein bisschen, was ist denn dann in 5 bis 10 Jahren, wenn man sowas jetzt starten würde und wir, glaube ich, viel weniger mit klassischen Artikeln zu tun haben in der Online-Welt. Wir haben ja gerade zufällig das Timing, dass Apple sein neues Produkt, ohne dass wir jetzt hier Werbung machen wollen, auch vorgestellt hat und selber das so verkauft wie als ein neuer Meilenstein neben iPhone damals.
Erklär und so weiter, noch mal für die, die es nicht mitgekriegt haben.
Ja, genau. Also ich bin jetzt auch noch überhaupt nicht nerdig drin, aber die Kurzversion ist, es wurde eine Brille vorgestellt, die ich ziemlich viel kann, mit Sensoren und Kameras und alles Möglichen. Und das ganze Apple-Betriebssystem und Anwendersystem sozusagen auf eine neue Ebene vor Augen bringt und du musst deine Finger nur bewegen, dann kannst du entweder arbeiten oder private Sachen konsumieren. Und das zeigt, solche Sachen, und es gibt ja noch genug andere Beispiele, zeigen ja, wir werden ja da immer artikelunabhängiger, sage ich mal. Und gibt's, seid ihr so weit schon gegangen, dass ihr über solche Lösungen nachgedacht habt?
Also es ist total richtig, dass du das ansprichst. Ich sehe es ganz genauso. Was wir jetzt in unserer Studie gemacht haben, ist, dass wir erstmal textbasierte Formate abgefragt haben. Das liegt einfach daran, weil es am einfachsten gewesen ist und weil aktuell die Situation so ist, dass wir diese textbasierten Formate weitestgehend haben. Was wir auch gemacht haben, ist eine Audio-Plattform abzufragen, also weil Audioinhalte eine sehr große Rolle spielen. Aber zukünftig wird sich das natürlich total verändern, da bin ich komplett bei dir. Ich denke aber, dass sich das, was wir da ausgerechnet haben, tatsächlich diese Bündelungseffekte aus der Theorie selbst, dass die sich auch auf andere Medialitäten oder Formate anwenden lassen. Also das würde quasi bedeuten, man könnte das jetzt nochmal in 5 bis 10 Jahren machen und würde dann entsprechend da Medialitäten variieren. Zum Beispiel nicht nur textbasiert, sondern audiobasiert, dann videobasiert oder TikTok-formatbasiert. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Oder dann das große Thema Augmented Reality, von dem du gerade gesprochen hast. Aber grundsätzlich ist es mir wichtig zu sagen, dass diese Bündelung selbst, ich würde jetzt mal hypothetisch gesehen annehmen, dass sie sich dann auch auf solche Formate beziehen lässt. Weil wir sehen das ja auf den großen Plattformen, dass wir auch da die Bündelungseffekte haben. Dadurch wird das ganze Ding attraktiv und dadurch kommen so viele Leute wie möglich auf die Plattform drauf.
Solange es irgendeiner Form Link gibt, wahrscheinlich zum Verbinden. Ne? Genau. Ich finde quasi in der Debatte mal interessant, also meine These wäre, im Lokaljournalismus zumindest, dass man noch stärker wieder aufs Analoge sogar schauen muss, bei den ganzen Formaten, die sich entwickeln und mehr vor Ort quasi eine unausgeschöpftere Chance liegt, im Dialog mit den Menschen auf dem Marktplatz wieder mehr Formate zu entwickeln. Das kann man alles ins Digitale dann übertragen und ausschlachten, welches Format auch immer. Aber ich finde so von der Tendenz, die das jetzt ausprobieren, das sind die paar, die wir jetzt schon angesprochen haben und noch einige mehr, die vor Ort wirklich nah an den Leuten sind und auch so interessante Formate ausprobieren. Carla hat irgendwie so einen Kiosk beim Marktplatz, wir als Korrektiv machen das ja auch mal wieder gerne, dass wir so mobile Lokalredaktionen uns quasi...
Mit Kaffee auf dem Marktplatz oder so.
Kaffee auf dem Marktplatz, ja, unser Publisher David Schraven, der auch Korrektiv gegründet hat, der betreibt mittlerweile auch ein eigenes Lokalmedium, das Marktcafé in Bottrop, ist verbunden mittlerweile mit einem Café und so weiter, aber das sind so Beispiele, wo egal bei welcher, wie schnell die Entwicklung jetzt gehen wird von KI und sonst was, wo wir, glaube ich, ich das wichtig finde, dass gerade im Lokalen dieser Anschluss nicht verloren geht. Du willst dazu was sagen?
Auf jeden Fall, direkt, mir brennt es total unter den Nägeln, weil wir haben bei uns im Institut auch ganz viele Studierende, die genau diese Empathie mitbringen und die super gerne im lokalen Bereich arbeiten wollen und die dann auch diese digitalen Formate machen können. Das bedeutet ja nicht, dass sich da irgendwas, da verändert sich quasi die Produktion des Inhalts, des Formats, aber sozusagen Werte wie Empathie, vielleicht auch Verständnis für die Leute, weil auch dort gibt es sehr, 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 sehr wichtige Probleme. Wenn wir über diese lokalen Formate sprechen, dann haben wir vielleicht Probleme damit, dass den Mächtigen nicht stark genug auf die Finger geschaut wird. Das hast du ja auch gerade schon angedeutet. Und das wäre total wünschenswert, dass es dort dann entsprechende attraktive Formate gibt, die für junge Leute, aber auch für ältere Leute funktionieren.
Lasst uns da nochmal die Lokalzeitungshäuser, die es ja gibt und die es seit vielen Jahrzehnten gibt und die irgendwie auch Rückgrat unserer Medienlandschaft sind, lasst uns die nochmal reinholen. Denn es soll, oder ich glaube nicht, dass du den Eindruck erwecken willst, Jonathan, wenn wir gemeinnützigen Journalismus haben, dann brauchen wir die nicht mehr. Das ist ja vielleicht nochmal wichtig zu sagen, welche Rolle könnten die spielen, auch jetzt in dem Weg hin zu einem anders finanzierten Journalismus?
Ja, ganz, ganz wichtige, genau. Danke, dass du das nochmal so betonst. Also auch bei uns im Netzwerk Korrektiv Lokal haben wir wirklich Lokaljournalisten aus allen möglichen Medien dabei. Vom öffentlich-rechtlichen, quasi eher Regionaljournalismus, bis runter zu klassischen Tageszeitungen. Wir haben aber auch Studierendenmagazine, Obdachlosenmagazine und die ganzen neuen Grundmedien dabei und so. Und das finde ich auch wichtig, dass quasi dieser Kooperationsgedanke gerade auf Reporterin-Ebene die ganze Zeit da ist. Also im Lokaljournalismus haben wir die Herausforderung, dass zu viel Marktkonzentration passiert.
Klassische Einzeitungskreise, wo man keine Wahl mehr hat, wen man liest.
Genau, die Einzeitungskreise, und selbst bei den Einzeitungskreisen ist oft nicht klar, ist das wirklich ein Einzeitungskreis oder ein Nullzeitungskreis, weil wir auch viele Bereiche haben, wo im Lokaljournalismus zwar ein Titel existiert, aber eigentlich wird das aus einer Zentralredaktion von wo ganz anders produziert. Du hast ja vorhin Münster genannt. Das war ja eine Bewegung, warum Rums sich gegründet hat, weil Münster eben mit so sogenannten Zombie-Zeitungen sozusagen noch produziert, obwohl da immer derselbe Verlag hintersteckt mit zwei Titeln.
So eine Wahl, die so aussieht, aber keine ist.
Ja, genau. So, und in diesen Gebieten, also sowieso bei den Null-Zeitungskreisen, aber auch bei den Einzeitungskreisen, da tut neuer Lokaljournalismus immer gut. Da freut sich auch der Südkurier, glaube ich, gerade, auch wenn sie es nicht die ganze Zeit so kommunizieren. Aber da haben wir auch aus beiden Redaktionshäusern bei uns Leute im Netzwerk, dass die da wieder so einen frischen Wind reinbekommen, weil sie sich gegenseitig hinschauen, warum hast du die Story gehabt und wir nicht und so. Das ist quasi die Ergänzung. Es muss bei Gemeinnützigen immer darum gehen, auch so vom grundsätzlichen Verständnis, was Gemeinnützigkeit ist. Da geht es immer darum, Lücken zu füllen für die Gesellschaft. Per Gesetz ist es nochmal anders formuliert, aber das steckt am Ende dahinter und nicht eine Konkurrenzsituation aufzubauen. Und es gab in Stuttgart ganz interessantes Beispiel. Landräte waren es, glaube ich, in Stuttgart. 5 Landräte und Bürgermeister. Die haben einen offenen Brief veröffentlicht, wo sie gefordert haben, wir brauchen mehr Lokaljournalismus bei uns vor Ort, mehr Konkurrenz. Also 2 Stuttgarter Lokalhäuser sind ja zusammengeschlossen worden, zu großen Anteilen, nicht komplett, die quasi auch eine Art Zentralredaktion mittlerweile haben. Und diesen offenen Brief haben die Häuser nicht veröffentlicht mit diesem Aufruf, sondern es brauchte vor Ort in dem Fall eine gemeinnützige Zeitung, wobei die, glaube ich, nur online existieren, Kontext Wochenzeitung. Die haben sich noch vor Korrektiv gegründet. Das war nochmal wichtig zu erwähnen, weil die auch ein ganz wichtiger Vorreiter sind, auch wenn sie sehr klein, lokal waren. Und die waren die einzigen, die diesen offenen Brief veröffentlicht haben. Weil vor Ort, es hätte sonst vor Ort nicht funktioniert. Da hätten sie es nur über die 5. Gewalt, also Social Media und Co. irgendwie kommunizieren müssen. Und da hatten sie vielleicht nicht genug Reichweite.
Auch bei dir stellt sich ja die Frage, Lukas, wenn wir nochmal gucken, wie wir die Zeitungshäuser da jetzt ins Boot holen. Wir haben jetzt immer als Beispiele so überregionale auch genannt. Ich nutze nochmal das Wort Spotify für Journalismus. Viele Leute haben ja nur ein Lokalzeitungsabo und das interessiert sie auch in erster Linie. Dann zahle ich diesen Preis und dann interessiert mich ja nicht, was jetzt zum Beispiel die Ostsee-Zeitung schreibt, wenn ich in Süddeutschland wohne, ne?
Ja, das ist tatsächlich ein Argument, das wir auch sehr oft hören. Und da argumentiere ich immer gerne mit meinem eigenen Lebensweg. Das heißt, ich habe schon in so vielen unterschiedlichen Städten gewohnt. Ich bin in Iserlohn geboren. Ich habe in Essen studiert, in Dortmund, in Frankfurt gewohnt, in Berlin gewohnt, in Kiel gewohnt, in Flensburg gewohnt. Im Sinne der Theorie habe ich für alle diese unterschiedlichen Orte eine kleine Präferenz zu wissen, was da eigentlich abgeht. Das heißt, wenn ich so eine regionale Plattform hätte, dann würde ich die Präferenzen von mir selbst, die Zahlungsbereitschaften selbst, da wesentlich besser abschöpfen können, als wenn ich jetzt nur das Abo der Ruhr-Nachrichten hätte, weil ich gerade in Dortmund wohne. Deswegen ist es, glaube ich, so eine Art, ich will nicht sagen Denkfehler, aber ich glaube, wenn wir in unsere Biografien reingucken und mal überlegen, würde mich das vielleicht tatsächlich interessieren, also natürlich gegeben dem, dass ich überhaupt an Nachrichten interessiert bin, dann würde ich schon sagen, dass da entsprechende Möglichkeiten bestehen und vor allem Präferenzen der Leute besser abgebildet würden.
Du kommst ja aus der Ökonomie, aus der VWL tatsächlich und nicht aus der Medienwissenschaft. Deswegen lass uns noch mal kurz auf das Geschäftsmodell dahinter schauen. Bis jetzt ist es ja so, dass die großen Medienhäuser zwar sehr viele digitale Erlöse haben, die sind ja ordentlich gewachsen, aber sehr wenig davon tatsächlich aus den Abos kommen, aus den Digitalabos. Viel kommt aus der Werbewirtschaft. Wie würde auch das sich vielleicht noch mal ändern?
Genau, also es ist so, dass in etwa 20% der Erlöse, das sagt zumindest der BDZV, aus Paid Content stammen. Also konkret tatsächlich diese Plus-Angebote und so weiter.
Also relativ wenig. 20% kommen aus Journalismus, der digitale Erlöse.
Genau, also E-Paper sind diesen 20% nicht mit drin. Die kämen noch oben drauf. Aber sonst natürlich auch Werbung ist ein Riesenthema. Ne? Also es wird immer noch gutes Geld mit Werbung verdient, gerade von den Springer-Verlagen. Und grundsätzlich ist es dann jetzt hier so, dass sich das im regionalen Bereich noch viel, viel komplexer darstellt. Das heißt, die Durchdringung, was die Plusangebote angeht, ist hier noch viel, viel geringer als bei den überregionalen Verlagen. Das bedeutet, die überregionalen Verlage hätten aktuell nicht einen riesen Anreiz, solche Plattformlösungen zu machen. aber bei den regionalen ist der Anreiz wesentlich höher, weil die Durchdringung so gering ist und vor allem, weil es nicht mal so ein richtiges Digitalgeschäft, zumindest, ich sage das jetzt auch relativ pauschal, aber zumindest nicht in Gänze gibt. Das bedeutet, wenn da Inhalte verkauft werden, dann sind das oft diese Kombi-Deals. Das bedeutet, Sie bekommen jetzt das Print-Abo statt für 49,99 dann für 54 Euro und kriegen das E-Paper noch dazu. Also das ist den Verlagen total zu wünschen, aber das sind keine wirklichen Digitaleinnahmen. Und deswegen wäre das Ziel hier, diese Durchdringung der Plus-Inhalte auch für die regionalen Verlage zu stärken durch solche gebündelten Angebote.
Es gibt ja gerade in Thüringen das Beispiel, wo die Ostthüringische Zeitung sich entschieden hat, kein Print mehr in bestimmten Regionen auszuliefern. Ich glaube, es gibt immer noch eine laufende Debatte, muss man im Detail noch abwarten. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass es diese Schulungen gibt, jetzt quasi für die ältere Zielgruppe, die es einfach gewohnt war, 40, 50, 60, vielleicht noch mehr Jahre die Zeitung im Briefkasten jeden Tag zu haben. Also auf der einen Seite würde ich das sozusagen begrüßen, dass sie jetzt diese Schulung machen und über Wochen oder Monate vielleicht Leute quasi ans Padlet und sonst wo ranführen. Padlet, Tablet. Padlet ist eine... was anderes kenne ich ja von der Schule. Ne? Ach so. Von meinem Sohn.
Okay. Oder Paddle-Tennis vielleicht.
Genau, das gibt's auch noch. Und also das fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein verpasster Zug. Es kommt sehr spät. Jetzt, wo quasi die Entscheidung getroffen ist, wird auf Teufel komm raus, werden quasi solche Angebote gemacht. Ich glaube, es läuft sogar so, dass noch Tablets quasi mit verschenkt werden, damit irgendwie auch Medium da ist, um das konsumieren zu können. Und das finde ich insgesamt so interessant bei den Verlagen zu beobachten, weil es ganz, ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie ihr beide das seht. Für aus meiner Außenwendung denke ich immer oft so, okay, macht es aber auch wirklich immer erst, wenn der Zug fast schon abgefahren ist.
Ich finde das total interessant, weil wir heute Morgen, das ist wirklich 2 Stunden her, genau die gleiche Tablet-Diskussion geführt haben und auch über genau die gleiche Zeitung. Und mich würde tatsächlich interessieren, was die Gedanken jetzt dahinter gewesen sind, weil heute Morgen gab es die These, dass vielleicht diese Printprodukte für die gar nicht mehr so profitträchtig waren. Das heißt, wir haben hohe Zustellkosten, wenn wir an die Energiekosten denken, wenn wir an die höheren Löhne für die Zusteller denken, sei ihnen alles zu wünschen. Aber das sind natürlich alles Probleme. Ne? Das sind Dinge, die sich auf die Einnahmen auswirken. Und grundsätzlich ist es dann wahrscheinlich eine sinnvolle Sache, das dann nur noch digital zu machen, weil dann habe ich diese ganzen Zustellkosten nicht, dann habe ich die Papierkosten nicht und so weiter.
Da gehen die Verlage ja gerade einen anderen Weg und wünschen sich von der Politik Förderung für ihre Zustellkosten. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte, auf die wir jetzt nicht weiter schauen. Zum Schluss an euch die Frage, was nehmt ihr mit von heute?
Ich fand es total spannend, euer Konzept so ein bisschen genauer kennenzulernen. Ich habe David Schraben vor ein paar Jahren mal getroffen, aber ich fand es total super, dich zu treffen. Und mich lässt vor allem dieses Thema investigativer Journalismus, das lässt mich nicht so richtig los, weil, ich habe es ja schon gesagt, auf der regionalen Ebene haben wir da wahrscheinlich Probleme, weil wir vielleicht nicht diese Kontrollfunktion zum Teil nicht mehr so richtig übernehmen können. Insgesamt bin ich aber, muss ich tatsächlich jetzt ehrlich sein, ein sehr großer Fan von investigativem Journalismus. Und ich wünsche mir das so sehr als Säule des Journalismus, weil das tatsächlich ja so dieses Originäre ist, wie ich Journalismus immer verstanden habe, nämlich Kontrolle der Mächtigen.
Das ist ja super. Das Sätze, die du gerade formuliert hast, kann ich alles nur unterschreiben. Ich finde es alles spannend, quasi was rund um zentrale Plattformsteuerung und quasi einen zentralen Ort, um Geld ausgeben zu können für Journalismus, finde ich super spannend. Ich habe echt noch super viele offene Fragen, wie das gerade in den nächsten 5 Jahren bis 10 Jahren, wenn Journalismus sich aus meiner Sicht nochmal extrem rasant verändern wird, was dann dafür wirklich das Format sein können, ob da so Links reichen, die irgendwie quasi die zentrale Schnittstelle sind, weiß ich nicht. Aber jetzt hast du mir auf jeden Fall an mehreren Stellen Input gegeben, um weiter nachdenken zu können.
Ich gehe hier total hoffnungsfroh raus. Wir berichten nämlich bei uns in der Medienredaktion oft über sinkende Auflagen und über diese ganzen Konzentrationstendenzen, wenn ein Verlagshaus das andere aufkauft. Und da kann man manchmal so ein bisschen depressiv werden, weil es ja so viele gute Ideen gibt im Journalismus, aber die kosten alle Geld und das muss irgendwo herkommen. Deswegen gehe ich hier mit 2 guten Ideen raus, wie sich vielleicht die Medienlandschaft in Zukunft verändern könnte. Vielen Dank an euch beide.
Danke.
Vielen, vielen Dank.
Und das war unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Heute direkt von der Republika in Berlin. Nächste Woche dann wieder so, wie Sie es gewohnt sind, mit einer Hörerin oder einem Hörer. Und dazu können Sie uns sehr gerne eine E-Mail schreiben mit einem Medienthema, das Sie bewegt, mit Medienkritik, mit irgendwas, das Sie aufregt oder beschäftigt im Journalismus, in den Medien. Die Adresse lautet nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über Post von Ihnen. Wenn Sie Ihre Telefonnummer mit reinschreiben, dann rufen wir Sie vielleicht auch an. Damit verabschiede ich mich hier in Berlin. Mein Name ist Annika Schneider und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.